Ja, was der Uli nett erzählt hat, ist, dass er jetzt Evangelist ist und dass er ständig unterwegs ist und den Leuten von Jesus erzählt und schon ganz viele Leute zu Jesus führen durfte. Das ist also ganz stark, wie Jesus Leben verändert, aber auch wie er jetzt auf einmal keine Menschenangst mehr hat und überall, wo er ist, den Leuten von Jesus weitergibt. Das ist ein Wunder, was unser Herr tut. Danke, Jesus. Nochmal Applaus. Ja. Ja, ich will am Anfang mit uns noch beten. Jesus, ich danke dir, Herr, für deine Art, für deine Liebe, wie du bist, Herr. Und ich danke dir für alles, was du tust und für deine Kraft, für deine Macht, Herr, Leben zu verändern. Das, was wir gerade gehört haben vom Uli, Herr, danke, wie du sein Leben geändert hast. Und ich danke dir auch, dass du Gnade auch für uns hast und dass du uns unglaublich beschenkt hast, aber auch beschenken willst noch mehr. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart, für diesen Abend, Herr, und wir danken dir für dein Wort, für deinen Geist. Danke, dass du mitten unter uns bist. Du bist herzlich willkommen, Herr, und wir preisen und loben deinen Namen. Herr, wir danken dir, dass du jetzt zu uns sprichst in dieser Zeit. Halleluja. Amen. Amen. Ich glaube, ich soll das nehmen, oder? Geht es? Ah, super. Und hier, das Ding hier, Johannes? Ja, hä? Gut. Absolut. Ja, ihr Lieben, wir sind unglaublich dankbar, heute wieder hier zu sein. Nämlich fast genau ein Jahr und zwei Monate, nachdem wir damals letztes Jahr hier standen und erzählt haben, dass wir einen neuen Dienst beginnen wollen und dass Gott uns gerufen hat und dass wir unser Leben geändert haben und so weiter. Und damals war ja alles noch Theorie, wir wussten ja nichts. Und das Wunderbare ist, ja, wir dürfen heute hier sein und dürfen erzählen, wie gut und wie wunderbar unser Papa im Himmel ist und wie er uns ja in diesem Jahr gesegnet hat. Und ich will, ja, einige wissen es vielleicht nicht, aber andere, die haben schon immer gefragt, ne, was habt ihr so die ganze Zeit gemacht? Was macht denn ihr eigentlich hier? Und wir hören doch gar nichts. Und ich will nur ganz, ganz kurz mal einfach dem Herrn Ehre geben und einen kurzen Rückblick geben für das, was Gott getan hat in dem Jahr, beziehungsweise wo er uns überall reingeführt hat. Und ja, ich muss mal gucken, in welche Richtung muss ich denn hier überhaupt drücken oder wohin? Da hoch? Muss ich irgendwie einschalten? Ah, jetzt, genau. Ja, also wir hatten nichts und haben mit nichts angefangen. Dann hat Gott uns einfach erstmal geschenkt, praktische Sachen wie zum Beispiel ein Büro im Gebetshaus, auf einmal Mitarbeiter, ein Team, Leute, ein Bus einfach zum Fahren und ja, einfach am Mitarbeiter und überhaupt immer wieder Leute an unserer Seite. Aber wenn wir nicht wussten, wie wird das nächsten Monat werden, hatten wir immer praktische Hilfe. Als zum Beispiel für Semmeln schmieren oder sowas. Ne? Also richtig praktisch, nicht nur irgendwie. Ne? Falsche Richtung jetzt. Genau, dann haben wir uns getroffen zum Advance, um zu lernen, wie können wir die gute Botschaft weitergeben. Dort hat sich ein Kreis getroffen, jeden Monat einmal. Hier seht ihr die tollen Leute. Und wir durften lernen oder auch noch weiter lernen, wie können wir in unserer Sprache von Jesus weitergeben. Genau, dann waren wir mit der Jüngerschaftsschule auf dem Markt oder auf den Straßen von Annaberg unterwegs. Das war eine ganz starke Zeit zur Himmelfahrt. Unglaublich, wie offen die Leute waren und sind in diesen Tagen in den Straßen von Annaberg oder in den Straßen unserer Dörfer. Es ist unglaublich und wir waren wirklich ja, überrascht, wie viele sich ja einladen ließen. Und dann haben wir ein Konzert gemacht mitten auf dem Markt und durften das Evangelium teilen. Und es war kein Problem. Also ich dachte dann so zwischendrin, dürfen wir dir das? Also so wie, was machen wir jetzt eigentlich hier? Wir tun jetzt hier das Evangelium verkünden vor den ganzen Leuten Annaberg. Und der Herr hat gesagt, ich habe euch gerufen und ihr dürft das, ich autorisiere euch. Auch wenn Leute gerufen haben, was soll der Scheiß? Es waren ganz, ganz viele Leute, die offen waren fürs Evangelium. Ja, dann haben wir viele Gottesdienste ja, erlebt. Evangelistische Gottesdienste, Lobpreisgottesdienste. Wir waren ganz viel unterwegs, um einfach ein Zeugnis zu geben von dem, was Gott tut. Wir haben Lobpreis- und Gebets-Events veranstaltet, wie in der Festhalle zum Awakening. Da haben wir mit 200 Leuten gerechnet, es waren 750 Leute da. Und also, wisst ihr, unser Papa, ich bin einfach nur begeistert. Ja, dann haben wir die Schultour gemacht und haben über 3000 junge Leute erreicht in dieser Zeit. Und hier auch wieder total offene Türen, offene Herzen von den Jugendlichen. Und ihr dürft mal hier ganz praktisch mal sehen, was wir da so erlebt haben. Ja, das war Ganz toll, wunderbar. Das letzte gefällt mir am besten. Humanistisches Gymnasium Thun. Dort auf dem Schulhof, das war richtig stark zu erleben. Und auch wie offen die Lehrer und die Schulleitung waren, das war einfach nur ein Wunder. Danke, Jesus. Ja, hier seht ihr nochmal mit den Benz, mit dem wir unterwegs waren hier. Das war ganz stark. Und einfach den Jugendlichen zu begegnen auf Augenhöhe und ihnen zu sagen, hey, Gott liebt dich und ihr seid wertvoll und er hat einen Plan mit eurem Leben. Und dann haben wir 1300 Leute zum Jugendfestival gehabt, hatten einen besonderen Special Famous Preacher, Prediger da gehabt, nämlich den Benny von der Jüngerschaftsschule. Ja? Wie cool ist das? Da hat mich der Benchek gesagt, ich vertraue, dass einer von euren jungen Leuten predigen kann. Ich sage, also ich habe da nicht so richtig Glauben, aber am Ende war ich sehr überzeugt, dass der Herr unsere Jugend gebrauchen will, um sein Evangelium rauszutragen. Und 300 Leute haben ihr Leben Jesus gegeben. Wie cool ist das? Alle Ehre sei unserem Herrn. Genau, dann hat Gott uns ins Gefängnis geführt und wir durften erleben, wie Gott die Leute im Gefängnis einfach anrührt, wie Leute im Gefängnis ihr Leben Jesus gegeben haben und wie wir total berührt waren von diesen Leuten. Wir konnten natürlich drinnen keine Fotos machen, deswegen haben wir hier draußen vor dem Gefängnistor das gemacht, aber es war einfach wow. Und wenn jemand fragt, was war das Beste in dem Jahr, dann sage ich, die Zeit im Gefängnis, bitte lasst uns wieder rein, ich will wieder rein in den Knast. Es ist wirklich so. Ja, und deswegen haben wir gesagt, Herr, was hast du auf dem Herzen für dieses Jahr? Und er hat gesagt, Priorität 1, Gefängnisarbeit. Das Verrückte ist, wir hatten das überhaupt nicht auf unserem Plan, wir haben auch keine Ahnung von dieser Arbeit, aber der Herr sagt, ich schicke euch, ich sende euch dort rein. Und deswegen sind wir sehr gespannt, was Gott da vorhat. Letzte Woche rief mich ein Schließer an vom Gefängnis und sagt, ich habe doch gehört, ihr macht was mit Musik oder so. Könnt ihr nicht einen Gitarrenworkshop machen oder einen Bandworkshop? Wir haben ganz, ganz viele Leute, die musikalisch ja, was lernen wollen. Und ich kann das nicht, sagt der Schließer. Vielleicht könnt ihr das. Und dann erinnerte ich mich an einen der Geschwister aus England, die hier waren letztes Jahr, der eine Schwarze, der Dennis. Der hat Jesus kennengelernt im Gefängnis in einem Gitarrenkurs. Er hatte den Eindruck, er soll dorthin gehen und dort hat er Jesus kennengelernt. Und das war für mich, wo ich denke, wow, Jesus, komm nach Waldheim. Ja, dann wollen wir die Schultour ausbauen, 2020 eine große Tour machen, dieses Jahr eine Jugendkonferenz. Dann wollen wir natürlich Jugendliche motivieren, wie hier die tolle Band, ich sage immer Niesi Band oder manche sagen Message Band, wie auch immer, waren heute unterwegs in Marienberg. Mal ein Applaus für die Jugendlichen, die heute sich auf die Bühne gestellt haben. Aber wir wollen natürlich noch mehr junge Leute auch begeistern und sagen, hey, ihr habt Begabung, ihr habt Talent, Gott hat euch tolle Dinge in euch reingelegt, benutzt die einfach, um von Jesus weiterzugeben. Nicht nur durchs Wort, sondern vielleicht einfach durch Musik. Genau. Dann als letztes haben wir die Kati kennengelernt, auch letztes Jahr zum Lobpreisabend hier. Und der Herr hat uns auf den Weg mit ihr geführt und es ist unglaublich, wie der Herr auch ihre Arbeit und das Herz einfach von ihr, wo ich merke, er will nicht irgendwie nur famous Sachen, tolle Bands oder sowas, sondern die Kati ist eine, die einfach mitten in ihrer Nachbarschaft anfängt, von Jesus zu erzählen, die ein Herz für die Zerbrochenen hat. Und deswegen wollen wir in Chemnitz so ein Eden-Team starten, was einfach mitten in ein Stadtviertel eingepflanzt wird, sozusagen ein Team von Leuten, die von Jesus weitergeben, ohne Fame, einfach nur Jesus-Nachfolger. Und die Kati berichtet mir ständig täglich, was sie erlebt mit Gott und wie die Leute offen sind und wie sie ein dienendes Herz hat für die Leute. Halleluja. Willkommen Kati hier mitten unter uns. Auch mal ein Applaus für die Kati. So, ihr merkt schon, ich bin übervoll, könnt euch den ganzen Abend erzählen, aber deswegen bin ich heute nicht hier. Ihr könnt euch reinklicken auf unsere Website, wir haben auch Flyer mit, ihr dürft gerne mitarbeiten, mit dabei sein, mit unterstützen. Guckt mal rein und könnt euch eintragen und kriegt da einen Freundesbrief oder so, genau. Ja, nun kann ich eigentlich nur sagen, wie gut unser Herr ist und wir können das nur bezeugen und er hat das, wo wir überhaupt nicht wussten, wie das wird. Wir wussten nicht, was hat Gott. Wir hatten nicht, einfach nichts in der Hand. Wir hatten keinen Plan irgendwie, wie soll das gehen. Und wir können nur sagen und bezeugen, einfach nur verdoppelt und verdreifacht und hat uns einfach nur überrascht mit seiner Größe. Und das war das, was ich euch sagen kann und wo ich einfach nur staune, wie unser Herr ist. Und das geht nicht um unseren Dienst, sondern ich merke, das ist das Herz, das ist mein Papa. Wir denken immer, wir geben irgendwas ab, wir müssen irgendwas loslassen, irgendwas krampfhaft irgendwie ihm geben. Aber ich kann nur sagen, den Papa, den ich kennengelernt habe in letzter Zeit, der hat immer mehr und will immer doppelt und dreifach uns zurückgeben. Und das ist einfach, ja, will ich einfach, dass wir mal einen Riesenapplaus unserem Herrn geben, unserem Vater im Himmel. Halleluja! Ja, und ich will auch noch mal sagen einfach, dass es wirklich Gottes Sache ist. Es ist seine Arbeit, es ist sein Dienst. Und wir können einfach heute, die wir hier stehen, nur wieder sagen, wie wir es damals schon gesagt haben, die Wahrheit ist, dass Jesus unsere Ehe gerettet hat und dass wir heute nicht hier ständen als Ehepaar, als Familie, wenn Gott nicht Gnade für uns gehabt hätte und wenn er nicht unsere Ehe geheilt hätte und uns einfach ein neues Leben geschenkt hätte. Das ist einfach das, wo ich heute ja gerade noch viel, viel mehr das begreife in diesen Tagen, was es für ein Privileg ist, für ihn unterwegs zu sein. Denn ja, er hatte ein Ja zu uns und das ist einfach unglaublich. Ja, danke Jesus. Nochmal Jesus, danke. Ja. Ihr dürft ganz Abend für Jesus. Ja. Und was wir erleben, ist einfach, kann ich nur sagen, offene Türen, offene Herzen, offene Arme. Und einfach all diese offenen Arme, das kann ich nur so beschreiben, immer wieder, wo die Leute, denen wir begegnen, einfach nur dastehen und manchmal einfach nur eine Umarmung brauchen, denn sie brauchen die Liebe des Vaters. Und diese offenen Arme werden, glaube ich, immer größer von immer mehr Leuten, egal wo wir hingehen, die einfach nur sagen, ich bin alleine, ich mache zwar sehr, sehr viel, aber ich stehe hier mit offenen Armen und ich kann nicht mehr. Oder wie der Uli sagte, ich brauche dich, Jesus. Ja, und dann haben wir in diesem einen Jahr insgesamt, wenn wir es in Zahlen, ich bin immer gar nicht mehr so viel Zahlen, weil es immer schwierig ist, so in Zahlen zu denken, aber wir haben circa 800 Leute oder sehen dürfen, wie circa 800 Leute ihr Leben Jesus geben durften, beziehungsweise auch ganz viele in den Gemeinden quasi Jesus neu ihr Leben gegeben haben. Also ich sag mal, keine Ahnung, ob das die Hälfte war oder so, ich weiß es nicht, aber überall, wo wir unterwegs waren, in jeder Gemeinde oder irgendwo, überall, weil wir einen Aufruf gemacht haben, sind viele aufgestanden, nicht nur junge, auch ältere, langjährige Mitarbeiter und es ging darum, das Leben neu Jesus hinzugeben und ihm einfach neu zu vertrauen. Und ich merkte, das ist Wahnsinn, überlegt mal diese Zahl und das ist nur hier, was wir gesehen haben in unseren Augen, also nur ein kleiner Teil von dem, was Gott hier in unserem Erzgebirge tut. Es ist einfach wow. Und ja, die Frage ist, für mich, oder war so in einigen Stellen, ja, wie begegnen wir an den Menschen draußen, was brauchen sie und gibt es da irgendeine Formel? Und ich hatte ja schon vieles gelernt, was man so machen kann und wie man das Evangelium rausträgt und ich hatte also oftmals schon so gedacht, wir haben so diese Formel, ne? Wie sagen, da trifft man jemanden, der Jesus nicht kennt oder der kaputt ist in seinem Leben und dann sagen wir, hey, wir haben das Evangelium und Jesus liebt dich und wir wollen eigentlich ja, den Leuten irgendwie ja, eine Formel in der Hand geben, sagen, so geht das, so kommst du zu Jesus. Und es ist toll, das ist gut, aber ich merkte, wenn das nur in eine Formel ist, dann ist es schwierig. Nämlich, wenn ich vor allen Dingen so ein Stück weit sage, naja, guck dich mal an, wie du aussiehst, ne, mit den dreckigen Klamotten, mit deiner Sünde, mit deiner Schuld. Ich würde dir sehr raten, dass du dein Leben änderst, weil sonst kommst du in die Hölle. Und deswegen nimm das an, was ich habe hier, dieses tolle Angebot von Jesus. Und dann habe ich einen sehr guten Plan für dich. Du solltest also deine Sünde bekennen, du solltest zum Alpha-Kurs gehen, du solltest zum Hauskreis gehen oder wo auch immer hin in die Gemeinde mitarbeiten. Und am Ende wäre es cool, wenn du ja, so ein bisschen so toll wie wir hier so unterwegs bist mit Jesus und wenn du einfach auch praktisch in die Ernte mitgehst. Und vom Grund her ist das ja so, aber ihr Lieben, was ich gemerkt habe, was die Leute suchen, ist nicht diese Formel, die wir ihnen irgendwie geben oder dieses Angebot, sondern was ich eben merkte, ist, dass sie einfach wirklich total auf der Liebe nach Jesus sind. Und dass sie auf der Suche sind nach Heimat, nach echter Heimat, dass sie auf der Suche sind nach dem Vater. Und ich merke einfach, wie so viele Leute da draußen sind, die wirklich ja, wie so kleine Kinder sind, die einfach weinen und ihren Vater, ihren Papa suchen. Und das war ja ein Stück weit meine Geschichte. Und deswegen irgendwie merke ich, wie diese Sehnsucht nach dem Vater, wirklich ihn kennenzulernen, einfach riesengroß ist. Und die Leute suchen Freiheit. Sie sagen, sie erleben viel Druck in dieser Welt. Sie suchen wirkliche Freiheit und sie suchen bedingungslose Annahme. Und das ist auch stark, was du vorhin gesagt hast, Uli, so dieses, wer nimmt mich so an, wie ich bin? Wer nimmt mich wirklich, wer liebt mich so, wie ich bin? Und was ich gemerkt habe, früher, wisst ihr ja, ich war immer so ein Veranstaltungstyp, so ein Organizer und Macher. Und ich merkte, die Leute brauchen gar keine Veranstaltung. Die brauchen gar kein Programm, die brauchen gar keine religiösen Dinge oder irgendwelche Traditionen oder Sachen. Die Leute sind einfach auf der Suche nach Wahrheit. Und die Frage ist, ja, ist es die Wahrheit, was wir anbieten, was wir leben? Und das war einfach ein Stück weit auf diesen Weg, wo wir jetzt waren, so für uns die Frage. Und das war ganz stark nochmal für mich persönlich, was mich angesprochen hat, als wir im Gefängnis waren, will ich euch kurz erzählen von einem Insassen mit Namen Jürgen. Ich habe ihn gefragt, ob ich seinen Namen nennen darf. Er sagt ja, ich soll euch ganz lieb grüßen. Und das Verrückte war, ich habe gedacht, es ist eine Riesenherausforderung, ins Gefängnis zu gehen. Ich wusste nicht, ich war noch nie dort und enge Mauern und wie wird es sein und ohne Handy und so. Und ich dachte, das ist eine Riesenherausforderung. Und am Ende war aber es eigentlich eine Prüfung meines Herzens. Nämlich, als wir dorthin kamen, merkte ich, es war überhaupt nicht schwer, dort reinzukommen in den Knast. Es waren offene Türen im Gefängnis. Es war wirklich so. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber wir sind dort reingelaufen mit unserem Team, als wären wir dort irgendwie, das hatte Gott alles vorbereitet. Das ist eine längere Geschichte, aber wir hatten dort offene Türen. Es war totale Freiheit im Gefängnis. Es hat mich nicht, war in meinem Kopf nicht möglich, irgendwie das nachzuvollziehen. Und die Leute waren einfach unglaublich offen, haben das unglaublich gewertschätzt, was wir ihnen gebracht haben. Und da war eine totale, eine Ehrlichkeit irgendwie zu spüren, eine Offenheit von ihren Herzen. Und ja, was wir einfach gemerkt haben, wir haben Jesus erlebt. Und nicht wir haben gedacht, wir bringen Jesus da rein, aber wir haben gemerkt, Jesus war schon da und er ist uns begegnet, als wir da drinnen bei diesen Leuten waren. Und am Ende konnten wir das Evangelium teilen, wir konnten sehen, wie Leute ihr Leben Jesus gegeben haben, wie sie Schuld bekannt haben. Es lief wie am Schnürle. Und dann kam dieser Jürgen zu mir und sagt, Sven, ich merke, dass ihr es ernst meint, dass ihr wirklich ehrlich seid. Und deswegen will ich dir jetzt nochmal meine Geschichte erzählen, hat seine Lebensgeschichte erzählt. Und am Ende guckt er mich an, ich habe dann für ihn gebetet und dann sagt er, als allererstes hat er gesagt, du, meine Schuld ist so groß, ich kann nicht glauben, dass dieser Jesus das alles getragen hat. Und ich durfte ihm dann von meinem Papa erzählen und durfte ihm sagen, wie sehr Jesus ihn liebt. Und das war einfach, kann man sich nicht vorstellen, wenn man seine Geschichte gehört hat, was er erlebt hat. Und dann zu hören, wie er sagt, ich kann das nicht glauben, dass dieser Jesus diesen großen Misthaufen wirklich getragen hat. Und am Ende guckt er mich an und sagt, Sven, meinst du das wirklich ernst? Und dann sagt er, Sven, betest du für mich, besuchst du mich, schreibst du mir, hilfst du mir? Und als ich dann aus dem Gefängnis raus bin und wir waren noch voll begeistert, dann habe ich gemerkt, das war eigentlich, wo Gott zu mir spricht und gesagt hat, Sven, bist du wirklich bereit, alles zu geben für diesen Typen? Und ja, ich merkte auf einmal ein paar Tage später, war ich voll wieder in meinem Alltag drin und man hat berichtet, wie toll das im Gefängnis war. Auf einmal liegt ein Brief im Briefkasten vom Jürgen. Und er hat mir einen Brief geschrieben, nochmal sein ganzes Leben ausgebreitet und hat wieder die Frage gestellt, Sven, hast du das ernst gemeint, was ihr gesagt habt? Ist das wirklich ehrlich? Weil viele Leute kamen hier und haben alles erzählt. Aber wisst ihr, diese Leute, die sagen, wir sind, die haben uns wie durchleuchtet und da kannst du nicht irgendwas erzählen oder so. Sondern die haben gefragt, ist es wirklich Wahrheit? Habt ihr wirklich Interesse an uns? Und die Frage ist auch für mich dann gewesen, okay, was kostet mich das? bin ich wirklich bereit, für diesen Mann einzustehen, wirklich täglich für ihn zu beten? Dann habe ich angefangen, wieder einen Stift in der Hand zu nehmen. Ich bin Computermensch aufgewachsen, habe nur noch am Computer geschrieben, habe das erste Mal wieder einen Brief geschrieben mit Hand und merkte, wie schwer mir das fällt, meine Gedanken, meine Worte ihm mitzuteilen, aber ihm zu sagen, ja Jürgen, ich will mit dir sein, ich will alles geben. Und dann merkte ich, warum? Weil Jesus gesagt hat, deswegen bin ich gekommen. Ich bin gekommen, um diesen einen zu suchen und alles zu geben. Ich gebe mein Leben für ihn hin, sagt Jesus. Und ich merkte einfach, ja, würde man jetzt sagen, wir können doch nicht für alle alles geben, das geht ja nicht. Und in so einem Dienst, das kann man doch nicht. Aber ich merkte, wie Gott mein Herz prüft und sagt, Sven, bist du wirklich bereit, das zu tun? Oder ist das wirklich Wahrheit? Bist du wahrhaftig in dem, was du sagst? Oder ist das irgendwie nur ganz toll, wenn man da im Gefängnis ist und dann wieder rausgeht? Ja, seitdem habe ich echt eine intensive Brieffreundschaft mit dem Jürgen. Und ich merke, ich kann unglaublich auch von ihm lernen. Und ja, er hat mir dann noch ein paar Worte geschrieben und ein Wort hat mich total, ja, ich sag mal, umgehauen. Also er ist, wie gesagt, total klar in seinen Gedanken. Die Leute im Gefängnis haben kein Handy, die haben keinen Stress. Die sind viel klarer wie wir, habe ich gemerkt. Und ich habe da was wahrgenommen im Gefängnis, was da war, was wir nicht haben. Nämlich diese Ruhe, diesen Frieden, über Dinge nachzusinnen. Er sagt, ich studiere die Bibel intensiv, ich sinne nach, ich bete, ich frage Gott, ich flehe zu ihm. Und das ist das, was ich merkte, was wir in unserer stressigen Zeit oftmals nicht haben. Dass wir wirklich den Herrn suchen in Stille. Und dann sagt er mir, Sven, ich habe wenig Hoffnung in meinem Leben, beziehungsweise gar keine mehr gehabt und die Hoffnung wirklich verloren. Und er sagt, wenn ich diese Programme der Welt sehe für uns Gefangenen, dann habe ich auch keine Hoffnung, ich habe Angst, wieder rauszukommen. Und er hat gesagt, und ich hatte eigentlich auch wirklich keinen Glauben mehr. Und er sagt, wo ihr hier wart und wo ihr angefangen habt, von Jesus zu reden, auf einmal ist da in meinem Leben wieder was aufgeflammt und ich hatte das erste Mal in meinem Leben wieder Hoffnung. Ich hatte 7-mal versucht, sein Leben sich zu nehmen und als ich das gelesen habe, kamen mir wirklich die Tränen, weil ich merkte, wow, das sind nicht wir, wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt. Wenn ihr wüsstet, wie wir da überhaupt dahin gekommen sind, wir wussten überhaupt nicht, was wir machen sollen, aber ich merkte, Jesus hatte diesen Menschen auf dem Herzen und er hat gesagt, seitdem flammt wieder diese Hoffnung in mein Leben auf. Und dann hat er mir berichtet, dass er selber schon irgendwie christlich aufgewachsen war und sogar eine Gemeinde hatte. Und er hat sich erinnert, und das schrieb er mir, dass in seiner Gemeinde über dem Tor vor der Kirche irgendwie vom Portal standen die Worte Sünder willkommen. Sünder willkommen. Und das hatte er sich gemerkt und er hat gesagt, Sven, das, was ihn total verletzt und enttäuscht hat, war, dass als er verurteilt wurde, als er in den Knast kam, sagte er, niemand hat mich besucht, niemand hat an mich gedacht oder mich gefragt, wie mir es geht. Ich war ausgestoßen, ich war Abschaum und ich war nicht mehr willkommen. Und das hat mich total tief getroffen, weil das für mich irgendwie, was ist das für ein Bild? Ne? Also einfach von uns als Christen, wo er dann so das sagt, wo ich sage, Herr, Wie kann das sein? Und dieses Wort kam mir wieder in den Sinn, wo Jesus sagt, wo habt ihr mich besucht, wo habt ihr mich gekleidet, seid ihr zu mir gekommen? Und dann denke ich, okay, was ist also unser Auftrag? Ist es also, das Evangelium rauszutragen, der große Auftrag von Jesus, rauszugehen in alle Welt? Und ich merkte, nicht zuerst, sondern zuerst merkte ich, es muss Wahrheit wirklich bei uns selber werden. Und ich merkte, dass wir zuerst selber bei uns dort anfangen müssen und selber überlegen müssen, ob wir das wirklich ernst meinen. Und ich merke, dass das vielleicht gut klingt zu sagen, lass uns rausgehen. Auf der anderen Seite merke ich, wie sieht es aus mit der Liebe zueinander? Wie sieht es aus unter uns Geschwistern, wo wir echt mal oder oftmals so Riesenprobleme haben, einander anzunehmen, so wie wir sind, einander wirklich zu lieben, so wie wir sind. Und da merke ich, wow, wie sollen wir diese Leute lieben lernen, wenn wir das nicht mal selber hinkriegen, untereinander oftmals. Und dann wirklich zu sagen, Herr, ich will deine Liebe empfangen und ich will wirklich dir ganz vertrauen und ich will einfach, dass du mich neu machst in allen Dingen. Und dann habe ich, sagt man so, die Leute da draußen, ne? Und da habe ich schon wieder so gedacht, die Leute da draußen irgendwie haben ja immer so das Bild, wir hier drinnen, wir sind diejenigen, die Richtigen sind, die Guten, und da draußen, das sind die, die da draußen halt sind, ne? Die in der Finsternis sind. Und ich merke irgendwie so automatisch, wird es, als wären wir eben irgendwie besser, als wären wir irgendwas was Höheres wie diese Leute. Und dann merke ich, wow, als wir dort waren, Jesus ist dort und sagt, wo seid ihr? Liebe Geschwister, wo seid ihr? Er war dort, als wir dorthin kamen. Und ich merkte, wir sind nicht besser oder irgendwas, sondern wo ich merkte, Gott muss da mein Denken einfach ändern, so dieses Bild eben. Und manchmal merke ich, wie wir uns einfach einkuscheln, also in unseren Kuschelkreisen, und uns manchmal richtig abkapseln von der Welt und wirklich, ja, weil wir uns auch sagen, ja, es ist ja richtig, wir wollen einfach aufeinander da sein, aber wir wollen auch nichts mit den Dingen der Welt und Finsternis zu tun haben. Und dann reden wir viel über die Finsternis und die Dinge, die da draußen sind, und von Erweckung. Und dann haben wir letztens so uns gefragt, warum ist denn eigentlich das so finster da draußen? Und dann haben wir festgestellt, vielleicht, weil wir zu wenig da draußen sind. Weil wir das Licht, was der Herr sagt, ihr seid das Licht der Welt, geht raus und bringt es zu den Menschen und stellt es nicht unter den Scheffel. Das ist das, was wir alle wissen und was wir ja schon oftmals von Kindesbeinen an gehört haben. Jesus sagt, ihr seid das Licht, geht hinaus und bringt es zu den Menschen. Ja, und ich merke, dass wir das selber erlebt haben und nicht nur ja, so irgendwie, dass wir sagen, wir sind jetzt irgendwie cool, weil wir das machen oder weil wir das sagen oder wir sind irgendwas Besseres, sondern wir haben einfach persönlich gemerkt, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben seine Gnade erlebt und ohne ihn wären wir heute nicht da. Und wir können, ich persönlich oder ich spreche da auch für uns als Familie, wir können nicht anders mehr als hier zu stehen und zu sagen, wir wollen unserem Herrn die Ehre geben in allem, was wir tun. Und es ist keine Last, es ist kein Opfer, sondern es ist ein Privileg, für ihn unterwegs zu sein. Und das Verrückte ist, dass er uns für würdig erachtet. Und ich will mal ganz kurz da mein Herz teilen, obwohl das schwierig geht. Wir waren am Wochenende, zu einem Ehewochenende, Begegnung in der Ehe. Das ist eine ganz tolle Sache, kann man nur jedem empfehlen. Und das war so intensiv, aber positiv intensiv. Also wir haben noch nie so viel uns einander geschrieben. Also man muss da immer schreiben. Also ist für die Männer keine Abschreckung oder so, ist sehr gut. Wir haben uns ganz, ganz viele Liebesbriefe geschickt hin und her. Und ja, also ist einfach ganz toll. Und aber auch sehr, sehr herausfordernde Fragen. Und eine Frage war, warum willst du weiterleben? Und die zweite Frage war dann, warum willst du mit deinem Partner weiterleben? Aber die erste Frage, die hat mich total nochmal tief getroffen, warum willst du weiterleben? Und ich konnte nur schreiben in diesem Brief, dass ich nochmal gemerkt habe in diesem Moment, ich kann nur schreiben, ich will weiterleben, weil Gott es so will und weil er mich mit meinem ganzen Müll, mit meiner Geschichte einfach für würdig erachtet. Und ich selber gemerkt habe, ich bin es nicht würdig, ein guter Ehemann zu sein, ich bin es nicht würdig, ein guter Vater zu sein, ein guter Leiter oder irgendwie in der Jugendarbeit. Ich habe gemerkt, ich bin hingefallen, ich habe es nicht geschafft, ich habe es versagt, aber unser Herr hat gesagt, ich erachte euch für würdig und ich sende euch aus. Und ich will, dass ihr diesen Weg geht, beziehungsweise deswegen kann ich sagen, ich will weiterleben. Und ja, ich merke manchmal einfach, wie wir sind. Und weiß nicht, mir ist da wieder dieses Wort gekommen aus Matthäus 6, Vers 26. Ich weiß nicht, ob wir das auf der Leinwand hier kriegen können. Seht euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch also Sorgen um eure Kleidung? Seht an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Wenn Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf dieser Wiese grünt, morgen aber schon verbrannt wird, wie könnte er dann euch vergessen? Vertraut ihr Gott so wenig? Und das war einfach mir nochmal so klar geworden. Ich hoffe, dass ihr mir da folgen könnt in meinen Gedanken. So dieses, was hat Jesus in meinem Leben getan? Was hat er für eine Gnade? Wie erachtet er uns für würdig? Er holt uns raus aus diesem Sumpf und er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich will, dass du in meinem Dienst unterwegs bist. Und dann, wie wir aber manchmal sind und wie klein wir im Glauben sind, wie wenig wir von ihm erwarten oder wie wir uns das nicht vorstellen können. Und dann einfach, ja, auch so diese Frage, Herr, wie wird es werden und wie ist das? Und ich muss sagen, ich habe einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, gemerkt, und das war das tollste Erlebnis einfach in letzter Zeit, wirklich mehr und mehr meinem Vater im Himmel kennenzulernen und wirklich zu wissen, wie er ist und dass er, wie ich vorhin schon gesagt habe, unglaublich gut und unglaublich toll ist als Vater. Und es ist einfach einfach toll, ihm zu vertrauen, ist einfach toll, ihn zu kennen, einfach toll, seine Liebe zu empfangen. Und ja, er gibt uns wirklich immer mehr, wie wir brauchen. Ich kann es einfach nur so sagen und bezeugen. Jeder hat gesagt, naja, aber der Kühlschrank füllt sich doch nicht von alleine. Und dann hat jemand gesagt, ja, aber weißt du, bei meinem Papa, bei unserem Herrn im Himmel, ist der Kühlschrank immer übervoll. Und das ist ein wunderbares Bild, wie unser Vater ist. Und er lädt uns ein zu seinem Hochzeitsmahl. Und ich sage immer, mein Papa hat eine Geldbörse. Wisst ihr, meine Tochter Rosalie ist 6 Jahre, die macht sich doch keine Sorgen, wie es mit den Finanzen irgendwie wird. Die sagt doch nicht, wie würde das morgen werden, wie würde mein Papa das alles bezahlen oder so. Die vertraut einfach ihrem Papa. Die sagt, mein Papa, der hat die Geldbörse und der wird es bezahlen. Da ist es wurscht, wo das herkommt. Und wisst ihr, viele haben in unserem Dienst gefragt, die erste Frage, immer, fast immer, ist, ne, wie sieht das aus mit dem Geld? Wie ist das mit den Finanzen bei euch? Wie läuft das so? Und ich musste einfach, manchmal habe ich so in Gedanken gedacht, was sage ich jetzt? Ja, sage ich, es sieht nicht so gut aus, es könnte besser sein. Es sieht, wir kämpfen eigentlich ständig, dass irgendwie das Geld Monat für Monat reinkommt. Aber auf der anderen Seite sage ich, ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht und ich muss ehrlich sagen, liebe Geschwister, unsere Schwester Kati hier vorne ist einfach für mich ein totales Vorbild. Sie lebt von Hartz IV und sie sagt aber, Sven, es ist für mich nicht wichtig. Sie redet da überhaupt nicht drüber. Sie geht jeden Tag raus und sagt, ich will, dass Leute zu Jesus finden und ich will, dass sie seine Liebe kennenlernen, weil sie weiß, wer ihr Papa im Himmel ist und weil sie sagt, es ist mir wurscht, was auf dem Konto ist. Und dann ruft sie mich an und sagt, Sven, ich kann nicht zu einem Treffen von euch kommen, weil ich das Tankgeld nicht mehr bezahlen kann. Und das ist einfach, wo ich sage, Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, aber ich sage, ihr Lieben, lasst uns bitte unserem Papa vertrauen im Himmel. Er ist ein wunderbarer Vater und er für die Finanzen oder irgendwas sind für ihn kein Problem. Er hat die Welt geschaffen. Warum sollten wir ihn nicht vertrauen in den einfachsten Dingen? Und ich habe noch ein Wort für euch mitgebracht aus Matthäus 22, was mich nochmal total bewegt hat, beziehungsweise was ich euch heute weitergeben will. Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn ein großes Hochzeitsfest vorbereitete. Viele wurden zur Hochzeit eingeladen. Als die Vorbereitungen beendet waren, schickte er seine Diener, um die Gäste abzuholen. Aber keiner wollte kommen. Er ließ sie durch andere Diener nochmals bitten, alles ist fertig, die Ochsen und Mastkälber sind geschlachtet, das Fest kann beginnen, kommt. Aber den geladenen Gästen war es gleichgültig. Sie gingen weiter ihrer Arbeit nach. Der eine hatte auf dem Feld zu tun, der andere im Geschäft. Einige wurden sogar handgreiflich, misshandelten und töteten die Diener des Königs. Voller Zorn sandte der König seine Truppen aus, ließ die Mörder umbringen und die Stadt in Brand setzen. Dann sagte er zu seinen Dienern, die Hochzeitsfeier ist vorbereitet, aber die geladenen Gäste waren es nicht wert, an diesem Fest teilzunehmen. Geht jetzt auf die Straßen und ladet alle ein, die euch über den Weg laufen. Das taten die Boten und brachten alle mit, die sie fanden, böse und gute Menschen. Und so füllte sich der Festsaal mit den Gästen. Als der König kam, um seine Gäste zu begrüßen, bemerkte er einen Mann, der nicht festlich angezogen war. Mein Freund, wie bist du hier ohne Festgewand hereingekommen? Fragte er ihn. Doch darauf konnte der Mann nichts antworten. Da befahl der König, fesselt ihn die Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis. Dort wird es nur heulen und ohnmächtiges Jammern geben, denn viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Und ja, für mich ist die Frage, wer sind wir eigentlich in diesem Gleichnis? Sind wir die zuerst Eingeladenen, die die Einladung ablehnen oder und Besseres zu tun haben? Oder sind wir die, die dann später dazugekommen sind, die Bösen und die Guten? Wir sind natürlich die Guten, ist doch klar, die Bösen sind die anderen, aber die Frage ist einfach für mich nochmal neu gewesen, weil ich habe immer gedacht, das ist so ein Bild, ja, dann lädt er die Armen ein und dann kommt auch noch einer, ein ganz Armer, der hat nicht einmal was Ordentliches anzuziehen und dann wird er noch rausgeschmissen. Wie unfair ist denn das? Aber dann habe ich nochmal ein ganz neues Verständnis gekriegt für dieses Gleichnis und merke, dass Gott einfach fragt, glauben wir den König, der Könige in allen Dingen? Vertrauen wir ihm in allem? Gehorchen wir seinem Willen und seinem Wort? Und sind wir wirklich bereit, sind wir wirklich vorbereitet, ihm heute zu dienen? Und ich denke, dass einfach, ja, also ich weiß nicht, was euch da anspricht, aber für mich war das einfach, dass ich merkte, er spricht mich an in diesem Gleichnis und sagt, bist du derjenige, der gekommen ist in diesem, nicht im festlichen Kleid, bin ich etwa derjenige, der nicht vorbereitet ist, wenn der König kommt, mich einlädt zu seinem Tisch? Bin ich wirklich bereit, ihm heute zu dienen? Und ich war in diesem Jahr oftmals oder manchmal traurig einfach zu sehen, wie wenig Leute wirklich bereit sind, alles niederzulegen, wirklich bereit sind, dem Herrn in allen Dingen zu dienen. Und ihr Lieben, ich will wirklich da nicht irgendwie mich erheben oder hier jetzt, weil ich hier vorne stehe irgendwo, ich kann euch sagen, ich bin kein wie besser irgendwas, nur weil ich hier vorne rede oder weil wir diesen Dienst haben, aber ich will euch ermutigen und will euch einfach ja, sagen, prüft euer Herz und legt die Karten auf den Tisch. Egal woher ihr kommt, wie lange ihr mit Jesus unterwegs seid, ob ihr gerade erst zum Glauben gekommen seid, ob ihr jung oder alt seid, ob ihr 20, 30 Jahre in der Gemeinde seid, ob ihr Mitarbeiter seid, ob ihr Leiter seid, wer auch immer wir sind. Ich merke, wie heute der Herr uns ruft, ihm neu nachzufolgen. Und ich kann es nochmal sagen, es ist ein Privileg und eine Ehre, ihm nachzufolgen. Und ich merke, dass wir dieses Bild einfach, was die Leute da draußen, ja, sage ich schon wieder da draußen, einfach von uns Christen haben, lasst uns dieses Bild unseres Königs, lasst uns das Banner unseres Herrn einfach wieder neu aufrichten, lasst uns dieses Banner wieder neu raustragen und lasst uns anfangen bei uns selber, in unseren Ehen, in unseren Beziehungen, in unserer Nachbarschaft, in unseren Freundeskreisen und lasst uns als Familie Gottes einfach als ein Leib hinausgehen zu den Leuten, zu den Zerbrochenen, zu den Verlorenen. Und ich kann euch nur sagen, Jesus wartet auf euch. Er wartet auf euch bei diesen Leuten. Und er ist am Wirken heute. Er ist am Wirken in dieser Minute. Er ist bei diesen Menschen, die da draußen sind. Und ja. Ich habe heute erst einen jungen Mann ins Krankenhaus gebracht, der schon mal in der Klinik war zum Drogenentzug, der es dann aber nicht geschafft hat und der heute ins Gebetshaus kam und gesagt hat, ich will es nochmal versuchen, ich will es nochmal tun. Und wir sind hingefahren ins Krankenhaus und sie haben gesagt, wir haben kein Bett mehr frei, er kann nicht kommen. Und dann habe ich aber trotzdem nochmal mit der Frau geredet und gesagt, na gut, wir gucken nochmal, ich hoffe, dass er doch noch dorthin gekommen ist. Er hatte diese tiefe Entscheidung mit Jesus gemeinsam getroffen, das diesmal zu schaffen und diesmal aus dem Entzug positiv rauszukommen. Und die haben gesagt, wir haben kein Bett mehr. Tausende von Drogenabhängigen nur allein in unserem Erzgebirge. 300 Leute, ich habe mit ihm gesprochen, der sagt, ich kann dir sofort 200 bis 300 Leute allein in Annaberg aufzählen, die drogenabhängig sind und die mit Drogen dealen. Hunderte von Prostituierten in unserem Erzgebirge und ist Tendenz steigend. Hunderte von jungen Leuten, die in den Kliniken sind, in Depressionen, die keinen Sinn mehr haben, kein Ziel mehr haben, keine Hoffnung mehr haben, Suizid mit 14, weil sie sagen, warum bin ich hier, was soll ich, was macht das für einen Sinn? Tausende von Jugendlichen in Süchten, in Pornografie, in Spielsucht, Instagram-Sucht, Masken, all das komplette Programm, was das Internet bietet. Und ich merke, wie Gott diese jungen Menschen liebt und wie er eine Berufung für diese junge Generation hat. Und er will nicht, dass sie kaputt gehen, er will nicht, dass sie im Krankenhaus irgendwo enden oder im Suizid, sondern er sagt, diese jungen, unmündigen Kinder, diese Generation will ich ausrüsten, will ich rufen. Und er hat gesagt, dass wir gerufen sind, sie zu unterstützen. Wir sind gerufen, ihnen Vorbilder zu sein, ihnen den Weg frei zu machen. Und sie sollen in Freiheit sein, sie sollen wirklich in dieser Freiheit sein und ihren Weg gehen mit Gott. Gott hat sie auserwählt und ich merke, wie er diese junge Generation wirklich ruft, in der Armee zu sein in diesen Tagen, wo wir nicht wissen, wann unser Herr kommt und wo es mehr und mehr sich zuspitzt. Und er sagt, ich erwähle diese Jungen, die vielleicht keine Erfahrung haben oder irgendwas, aber die von ganzem Herzen ihm nachfolgen und bereit sind. Und ich merke, ihre Waffen sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die Liebe ist die größte von ihnen. Und das in Wahrheit. Amen.